SRF 1.
Halb eins, ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Der Nationalrat sieht keinen Weg für ein neues Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf warnt.
Wenn wir keine Regelung haben, dann wendet jeder Staat sein eigenes Steuerrecht einfach an. Und die Gefahr der Doppelbesteuerung, die wird dann gar nicht diskutiert. Es wird einfach das eigene Recht angewendet.
Die Staatsrechnung schließt mit einem Plus von 1,3 Milliarden Franken, dank der Verrechnungssteuer. China will die Erinnerungen an das Massaker auf dem Tiananmen-Platz unterdrücken. Bei uns erzählen ehemalige Aktivisten. Und direkt aus dem Museum für Kommunikation in Bern.
Der Korrespondententag. Radio SRF 1.
SRF-Korrespondent Kaspar Sell in Prag.
Brüssel.
Rom.
Dublin.
Karin Wenger in Neu-Delhi.
Und in Moskau Peter Giesling.
Peter Giesling und USA-Korrespondentin Priscilla Imboden sind unsere Gäste im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Pascal Schmitz mit den Nachrichten.
Das Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich hat im Parlament einen schweren Stand. Der Ständerat hatte beschlossen, das Geschäft an den Bundesrat zurückzuweisen und Neuverhandlungen anzustreben. Der Nationalrat hingegen ist mit diesem Auftrag nicht einverstanden, denn Neuverhandlungen hätten keine Chance. Das Abkommen hat zum Ziel, Doppelbesteuerungen zu vermeiden. Es würde Frankreich aber auch ermöglichen, Erbschaftssteuern zu erheben auf Immobilien in der Schweiz. Finanzministerin Wittmer-Schlumpf hatte mehrmals dargelegt, dass dieses Abkommen aus Schweizer Sicht nicht ideal sein möge, aber dass Frankreich nur dieses Abkommen akzeptiere oder keines. Der Nationalrat hat die Staatsrechnung 2013 zur Kenntnis genommen. Sie schloss besser ab als geplant mit einem Überschuss von 1,3 Milliarden Franken. Hauptgrund: aus der Verrechnungssteuer flossen über 1 Milliarde Franken mehr in die Bundeskasse als budgetiert. Mit der Rechnung genehmigte der Nationalrat auch 17 Nachtragskredite für das laufende Jahr über insgesamt 180 Millionen Franken. Der Ständerat spricht sich dafür aus, dass die Schweizer Armee neue Geländefahrzeuge, Laserschusssimulatoren, Brückensysteme und Informatikanlagen kaufen kann. Er hat das Rüstungsprogramm im Umfang von 770 Millionen Franken gutgeheißen. Nicht mitreden will er hingegen bei der Entsorgung von Armeematerial. Dies sei nicht Aufgabe des Parlaments, befand der Ständerat mit großer Mehrheit. Die Überwachungsaffäre rund um den amerikanischen Geheimdienst NSA hat in der Schweiz politische Konsequenzen. Nach dem Nationalrat verlangt nun auch der Ständerat, dass der Bundesrat eine Expertenkommission zur Datensicherheit einsetzt. Während 3 Jahren soll die Kommission klären, wie Daten in Zukunft bearbeitet und gesichert werden. Verteidigungsminister Ueli Maurer argumentierte vergeblich, der Bundesrat habe bereits eine Cyberstrategie entwickelt und ein Gesetz zur Informationssicherheit in die Vernehmlassung geschickt. In China will die Regierung mit einem Großaufgebot an Sicherheitskräften Demonstrationen und ein öffentliches Gedenken verhindern. Denn heute vor 25 Jahren fand die Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz statt. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking und in den angrenzenden Straßen patrouillieren tausende Polizisten und paramilitärische Einheiten. Sie stoppen Autos und kontrollieren Passanten. Journalisten wurden aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Nur in der autonom regierten Sonderverwaltungszone Hongkong ist eine Großdemonstration geplant. US-Präsident Barack Obama hat dem gewählten ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko Hilfe zugesichert. Die USA wollten die Ukraine unterstützen, sich aus der Energieabhängigkeit von Russland zu lösen. Außerdem solle die Wirtschaft wiederbelebt werden, sagte Obama nach dem Treffen in der polnischen Hauptstadt Warschau. Weiter wollen die USA der Ukraine im Konflikt mit Russland Nachtsichtgeräte zur Verfügung stellen. Litauen kann voraussichtlich nächstes Jahr den Euro einführen. Dieser Ansicht sind die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank. Litauen erfülle die Beitrittskriterien, stellten die EU-Behörde und die EZB fest. Das baltische Land wäre der 19. EU-Staat, der die europäische Einheitswährung führt. Endgültig entscheiden über den Beitritt Litauens müssen die EU-Finanzminister, voraussichtlich bei ihrer Sitzung im Juli. Das Wetter. Am Nachmittag und am Abend fällt mit kräftigem Wind verbreitet Regen. Morgen ist es im Osten noch meist bewölkt, sonst teils sonnig. Die Temperaturen erreichen 19 bis 22 Grad.
«12.35 Uhr Rendezvous, so geht es bei uns weiter. 25 Jahre nach dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Teilnehmer der Proteste von damals sprechen über ihre gescheiterte Hoffnung. Die SVP-Spitze ist bereit, die Personenfreizügigkeit zu opfern und widerspricht damit ihrer Ankündigung im Abstimmungskampf zur Zuwanderungsinitiative. Dann unter Wissenschaftlern eine Größe der Öffentlichkeit als eine Art Frankenstein suspekt.
Es kam sogar eine Nationalratskommission ins Biozentrum und da wurde ich also nach meinen ethischen Prinzipien gefragt.
Zum Tod des Entwicklungsbiologen Walter Gehring. Und
was ist der Unterschied zwischen einer Briefmarke und einem Panini-Bildli?
Ganz einfach, Panini-Bildli sind hoch im Kurs, Briefmarkensammler eine aussterbende Spezies. Auch dazu mehr später in der Sendung. Sie standen am 4. Juni 1989 unter Beschuss der Armee, Aktivisten und Studenten, die in Peking für mehr Demokratie auf die Straße gingen. Sie hatten die Hoffnung, die Kommunistische Partei reformieren zu können. Heute, 25 Jahre später, sind sie bitter enttäuscht. AD-Korrespondentin Ruth Kirchner hatte die Gelegenheit, mit einigen von ihnen zu sprechen.
Für Chi Ji-yong ist jeden Tag ein 4. Juni. Jeden Tag, wenn der 58-Jährige in seiner kleinen Pekinger Wohnung zu seinen Krücken greift, erinnert er sich daran, wie er sein linkes Bein verlor. Er wurde vor 25 Jahren in der Nähe des Tiananmen von Kugeln getroffen und schwer verletzt. Seitdem kenne ich das wahre Gesicht der Kommunistischen Partei, sagte Chi vor einigen Monaten im ARD-Interview. Wer glaubt dieser Partei heute noch? Was haben sie jemals für mich getan? Wie Chi denken heute viele, die 89 bei den Protesten dabei waren. Auch Ma Xiaofang, damals Student an der Pekinger Filmakademie, ist zu einem scharfen Kritiker der KP geworden. Vor 89 habe ich tatsächlich an die Volksrepublik China geglaubt. Heute empfinde ich weder für die Partei noch für den Sozialismus irgendwelche Sympathien, sondern sehe sie als Quelle der Gewalt. Ma Xiaofang stand nach dem 4. Juni als Nummer 10 auf der Fahndungsliste der Polizei und verbrachte mehrere Jahre im Gefängnis. Heute lebt er in Shenzhen in Südchina, musste aber vor dem Jahrestag auf Anordnung der Polizei die Stadt verlassen. Er hält sich derzeit irgendwo in Yunnan auf und macht sich immer noch Gedanken über die Zukunft Chinas. Wir wollen ja keine Utopie, sagt er über seine Hoffnungen auf ein demokratisches China, sondern nur ein System, das nicht per se schlecht ist. Das kann nur ein verfassungsmäßiges System sein, das die Grund- und Bürgerrechte garantiert. Aber davon ist China immer noch weit entfernt. Wer hoffte, dass wenigstens der neue Staats- und Parteichef Xi Jinping einen liberaleren Kurs einschlagen könnte, wurde enttäuscht. Unter Xi haben die Repressionen zugenommen. Denn für den Roten Prinzling ist der Zusammenbruch der Sowjetunion unter Gorbatschow der Beweis dafür, dass politische Reformen das Ende der KP einläuten könnten. Nach dem 4. Juni 1989 sah die Partei die Umbrüche in Osteuropa, in der DDR, Polen, Ungarn und der früheren Sowjetunion, sagt der bekannte Dissident Hu Jia, der als 15-Jähriger durch die Ereignisse auf dem Tiananmen politisiert wurde. 2011 dann der arabische Frühling, all das hat die Partei genau studiert. Der Kontrollapparat der Partei ist heute allgegenwärtig. Gerade wurde Google blockiert, die Zensur verschärft, Dutzende von Aktivisten festgenommen. Zwar haben die meisten Menschen mehr persönliche Spielräume, mehr Wohlstand, aber Hoffnungen, dass das irgendwie zu mehr Demokratie führen könnte, haben sich nicht erfüllt. Stattdessen habe sich Zynismus breit gemacht, sagt Ma Xiaofang. Die Schüsse von 89 haben nicht nur eine Bürgerbewegung abgewürgt, sondern auch dem Zynismus den Boden bereitet. In den 10 Jahren der Kulturrevolution verloren die Menschen ihre politische Moral. Nach 89 verloren sie ihre wirtschaftliche Moral. Sie sind noch stolz darauf, Steuern zu hinterziehen, zu betrügen und Macht gegen Geld zu tauschen. Qi Jiyong wiederum, der Mann mit den Krücken, ist überzeugt, nur wenn die KP entmachtet wird und das System sich ändert, werde es gesellschaftlichen Fortschritt geben. Doch auch dafür gibt es keine Anzeichen. Und Qi steht derzeit wieder einmal, wie Hu Jia und viele andere, unter Hausarrest.
Lieber kein Abkommen als ein schlechtes. Das die Devise heute im Nationalrat. Dieser will das ungeliebte neue Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich nicht. Und er will auch nicht, dass der Bundesrat nochmals darüber verhandelt. Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi.
Eigentlich ging es heute im Nationalrat bloß um die Frage, soll der Bundesrat versuchen, mit Frankreich ein neues, ein besseres, ein gerechteres Erbschaftssteuerabkommen abzuschließen, ja oder nein. Denn das vorliegende würde die reichen Franzosen in der Schweiz derart vergraulen, dass sie wohl abwandern würden. Nein, nicht neu verhandeln, war die große Mehrheit überzeugt und rannte damit bei Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf offene Türen ein. Denn die Signale aus Frankreich seien klar.
Dieses Abkommen oder keines.
Daran werde sich auch nichts ändern, wenn der Ständerat, anders als der Nationalrat heute, darauf beharrt, den Bundesrat in Neuverhandlungen zu schicken. Denn die Finanzministerin ist sich sicher, nach den ablehnenden Signalen aus der Schweiz werde Frankreich das alte Erbschaftsabkommen von 1953 kündigen. Und zwar bald.
Ich kann Ihnen auch sagen, dass das in den nächsten Tagen geschehen wird. Und wir werden dann kein Abkommen im Erbschaftsbereich bei der Erbschaftssteuer mit Frankreich haben. Das ist so und das wird so bleiben.
Und ist die Finanzministerin überzeugt mit äußerst negativen Folgen für die Schweiz.
Wenn wir keine Regelung haben, dann wendet jeder Staat sein eigenes Steuerrecht einfach an. Und die Gefahr der Doppelbesteuerung, die wird dann gar nicht diskutiert. Es wird einfach das eigene Recht angewendet.
Frankreich werde also Erbschaften so hoch besteuern, wie es wolle. Wohl mit sehr teuren Konsequenzen für die Erben von Franzosen, die in der Schweiz lebten. Auch gäbe es keine gemeinsame Basis, um schwierige Fälle oder Streitfragen lösen zu können. Die bisherige Rechtssicherheit und die Vorhersehbarkeit seien in Frage gestellt. Die Finanzministerin machte keinen Hehl daraus, die rigorose Ablehnung eines neuen Erbschaftssteuerabkommens durch das Parlament versteht sie bis heute nicht. Denn, erinnerte sie,
es war nicht Frankreich, das ein Erbschaftssteuerabkommen mit uns wollte. Frankreich wollte kündigen. Wir haben gesagt, ein solcher rechtsfreier Raum im Erbschaftsbereich ist nicht eine gute Lösung.
Doch genau da würde man jetzt wohl landen.
Elisabeth Pestalozzi. Jetzt soll es eine Durchsetzungsinitiative richten, sagt die SVP-Parteileitung. Sie unterstellt Bundesrat und Parlament, ihre Zuwanderungsinitiative nicht wirklich umsetzen zu wollen. Pikant, die neue Initiative soll den Bundesrat verpflichten, das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU zu kündigen. Etwas, das in der ersten Initiative gar nicht drinsteht. Nicht alle Mitglieder der SVP-Fraktion sind begeistert über diese Pläne der Parteizentrale. Aus dem Bundeshaus, Dominik Meyer.
Toni Brunner, der SVP-Präsident, wittert eine Verschwörung. Der Bundesrat und die anderen Parteien wollten gar nicht ernsthaft mit der EU verhandeln über die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative, sagt Toni Brunner. Bundesrat und die anderen Parteien wollten bloß eine Abfuhr provozieren in Brüssel und dann das Volk noch einmal abstimmen lassen über die Zuwanderung. Und dagegen, sagt Toni Brunner, müsse sich die SVP wehren.
Wenn der Bundesrat und auch die anderen politischen Parteien nicht öffentlich, aber hinter den Kulissen in Aussicht stellen, dass man mit der Europäischen Union gar nicht verhandeln will und man eben auch so tut, wie wenn man nicht verhandeln könnte in dieser Frage, dann müssen wir einen Schritt weitergehen.
Der Schritt weiter, das ist für die SVP-Parteispitze die Drohung mit der Initiative für die Kündigung des Abkommens über den freien Personenverkehr. Dies, obschon die anderen Parteien vehement bestreiten, dass sie auf eine Abfuhr in Brüssel hinarbeiten.
Es stimmt völlig nicht.
Sagt zum Beispiel CVP-Chef Christoph Dachbele. Die SVP aber hält an ihrer Darstellung fest. Sie bringt die Kündigung des freien Personenverkehrs ins Spiel als Durchsetzungsinitiative, obwohl ihre Zuwanderungsinitiative eine Kündigung gar nicht verlangt. SVP-Nationalrat Felix Müri gehört zur Parteileitung. Er gesteht ein, dass von einer Kündigung im Abstimmungskampf kaum die Rede war.
Am Podium haben wir immer auch gesagt, auf jeden Fall ich, dass ich nicht der Meinung bin, dass man die kündigen muss, sondern dass man, wie gesagt, eine Lösung findet, um selber wieder zu regulieren. Aber eine Kündigung war für mich nicht im Raum.
Jetzt aber gehe es um Taktik, man müsse reagieren. Müri lässt aber durchblicken, dass auch er nicht nur begeistert ist. Gestern Abend diskutierte auch die SVP-Fraktion im Bundeshaus. Die Fraktion sei sich nicht völlig einig, sagt Müri.
Es gibt die einen Stimmen, es gibt die anderen Stimmen. Wir haben einfach nur diskutiert, dass wir die gewisse Flexibilität behalten möchten innerhalb von der Partei, einfach auch zu reagieren, wenn man merkt, dass man auf der anderen Seite die Spielregeln nicht mehr einhalten wird.
Zu den Skeptikern gegenüber diesem Kurs gehört Nationalrat Hans-Rudi Wandfluh. Er befürchtet, dass mit der Kündigung des freien Personenverkehrs die ganzen bilateralen Eins wegfallen würden.
Also wenn das die Guillotine-Klausel auslösen würde, hätte ich natürlich als Wirtschaftsvertreter große Probleme damit. Die bilateralen Verträge, die sind für uns sehr wichtig. Und es geht darum, dass man mit der EU zusammen eine gute Lösung findet, verträglich mit den Bestimmungen, die da im Raum stehen.
Nationalrat Heinz Brandt hatte vor wenigen Tagen noch ein Umsetzungskonzept für die Zuwanderungsinitiative vorgestellt. Heute sagt er, die Taktik, gleich mit der Kündigung zu drohen, sei richtig, aber...
Für mich ist im heutigen Zeitpunkt offen, ob ich diese Frage der Kündigung unterstütze oder offen lasse.
Das letzte Wort bei der SVP ist also noch nicht gesprochen. In gut zwei Wochen wird der Bundesrat über konkrete Ideen für die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative diskutieren. Und nächste Woche bereits will die Schweiz in Brüssel offiziell den Wunsch deponieren, mit der EU über eine neue Form des freien Personenverkehrs zu diskutieren.
Eine Fliege mit 14 Augen auf Flügeln und Beinen. Für viele war dieser Anblick Mitte der 90er Jahre schockierend. Für die Wissenschaft aber war die Fliege ein durchschlagender Erfolg. Walter Gehring hieß der Forscher, der sie mit Hilfe der Gentechnik geschaffen hatte. Ein Entwicklungsbiologe, der für die Schweizer Forschung prägend war. Nun ist Walter Gehring im Alter von 75 Jahren gestorben. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler mit einem Nachruf.
Walter Gehrings Labortier war die Fruchtfliege, die man vom überreifen Obst kennt. An ihr untersuchte er, wie sich Organismen entwickeln, wie aus einem befruchteten Ei schließlich eine ausgewachsene Fliege wird oder aus einem Embryo ein Mensch. Die lebenslange Faszination für diese fundamentale Frage weckte ein Onkel, als er dem kleinen Walter eine Schachtel mit Schmetterlingspuppen schenkte. So erzählte es Walter Gehring vor 4 Jahren im Wissenschaftsmagazin von Radio SRF. Kurz bevor er nach 4 Jahrzehnten als Professor am Basler Biozentrum pensioniert wurde.
Und weil Puppen sich nicht bewegen, habe ich gemeint, die seien ja tot. Aber meine Mutter hat dann gesagt, die müsse man jetzt über den Winter auf den Estrich stellen.
Und danach vergaß Walter die Puppen.
Im Frühling habe ich auf dem Estrich gespielt und plötzlich wieder diese Schuhschachtel gesehen und geöffnet. Und da waren aus diesen Puppen wunderbare Schmetterlinge geworden.
Als Forscher untersuchte Walter Gehring später, wie das Erbgut diese wundersame Verwandlung steuert. Er verband so die klassische Entwicklungsbiologie mit der modernen Genetik, sagt Ernst Hafen. Hafen ist Professor an der ETH Zürich und war ein Schüler Gehrings.
Walter Gehring war einer der ganz großen modernen Entwicklungsbiologen. Und er hat dieses Gebiet wesentlich mitgeprägt. National selbstverständlich, aber international.
Sein erster großer Erfolg kam, als er mehrere Gene in der Fruchtfliege entdeckte, die die Schritte von der Larve zum erwachsenen Tier steuern. Später wurden Verwandte dieser Gene auch in Mäusen und Menschen gefunden. Weltberühmt wurde Gehring 1995, als er eine Fliege züchtete, der 14 Augen wuchsen auf Beinen, Flügeln und Antennen. Ihm ging es dabei um die Frage, wie sich das Auge entwickelt. Aber dies wurde in der Öffentlichkeit überschattet von den spektakulären Bildern der Fliege mit ihren 14 roten Augen, die es bis in die New York Times schafften. Bald war die Rede von der Frankenstein-Fliege.
Es kam sogar eine Nationalratskommission ins Biozentrum und da wurde ich also nach meinen ethischen Prinzipien gefragt. Und ich muss also sagen, ich behandle meine Fliegen außerordentlich gut. Ich komme sogar am Sonntag herein, um sie noch zu füttern. Ich habe dann versucht, ihre ethischen Bedenken zu zerstreuen.
Zu dieser Zeit wurde in der Schweiz gerade heftig über die Genschutzinitiative diskutiert. Die Wissenschaftler fürchteten Forschungsverbote, erinnert sich Gehring-Schüler Ernst Hafen.
Es ist bezeichnend für ihn, dass er einfach von diesem spektakulären Experiment fasziniert ist. Und ob jetzt die Genschutzinitiative vor einer Abstimmung stand oder nicht, das hat ihn dann wenig gekümmert.
Doch der Vollblutforscher Gehring war auch ein umsichtiger Mentor, der seinen Schülern viele Freiheiten ließ, sagt Hafen. Das zog Studenten aus aller Welt an. Viele davon wurden selbst renommierte Forscher. Sie sind neben den eigenen wissenschaftlichen Entdeckungen das reiche Erbe, das Walter Gehring hinterlässt.
Zum Tod des Forschers Walter Gehring, der Bericht von Thomas Häusler hier im Rendezvous. Es ist 9:09. Eine kleine Partei nimmt es in Kosovo mit den Großen auf. Sie nennt sich Starke Partei und tritt im Wahlkampf für die Parlamentswahlen vom nächsten Sonntag mit Satire und Spott gegen die Mächtigen an. Die jungen Aktivistinnen und Aktivisten ziehen die Wahlversprechen der etablierten Parteien ins Absurde und geben diese damit der Lächerlichkeit preis. Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller hat den Parteichef der Starken Partei in Pristina getroffen.
Der 27-jährige Parteipräsident Visar Arifai steht vor übervollen und stinkenden Abfallcontainern. Gebügeltes Hemd, schwarze Hose mit Falte, ganz der Politiker im Wahlkampf, ernsthaft, jovial, erläutert Arifai vor Kameras und Mikrofonen das neueste Projekt der starken Partei. Jeder Abfallcontainer soll mit einem handelsüblichen Gerät für Raumerfrischer versehen werden. Derart werde die starke Partei die Hauptstadt wohlriechend machen, verspricht Arifai mit ernsthafter Miene. Das Abfallproblem sei damit gelöst. Solche und ähnlich absurde Wahlversprechen haben Parteipräsident Visar Arifai im letzten Herbst einen Sitz im Stadtparlament von Pristina gebracht. Nun will die Partei auch in das nationale Parlament einziehen. Anfänglich habe das Publikum verwirrt reagiert, meinte kraushaarige Arifai in einer Bar der Innenstadt, riss Grafikdesigner mit eigenem Geschäft.
Yes, people were confused a lot because they weren't really sure if there was just someone.
Sind das irre, haben sich die Leute gefragt. Schnell verstanden sie dann aber die Botschaft der starken Partei.
Very soon they caught on to what the whole party was all about.
Herzhaft über die hohlen Wahlversprechen der etablierten Parteien zu lachen, sei die bessere Option, als in Pessimismus und Fatalismus zu versinken.
The advantage to, you know, joking about it is that, first of all, you are freeing.
Wer lacht, befreit sich vom Gefühl, machtlos zu sein. Wir machen die Menschen optimistischer für die Zukunft, meint Visar Arifai, und das meint er ernst.
You are making people a bit more optimistic about the future. Because, you know, at least we are enjoying our time.
Die starke Partei hat rund 100 aktive Mitglieder. Grafikerinnen, Computerfreaks, Werber und Akademiker. Mit Schrecken stellten sie bei Beizengesprächen fest, dass es für sie keine wählbare politische Partei gibt. Also registrierte sich die Gruppe im letzten Herbst als starke Partei, die alles verspricht. Im Logo hat sie einen albanischen Adler mit riesigen Oberarmmuskeln.
We needed to infiltrate it, be in there, and then from inside we can actually not be ignored as easily as if you are outside and have much stronger impact than otherwise.
Wir infiltrieren das politische System, damit man uns nicht ignorieren kann. Innerhalb haben wir eine bessere Wirkung als nur mit Kritik von außen, erklärt Visar Arifai voller Tatendrang. Die starke Partei ist aber nicht nur eine Klamauk-Partei. Die jungen Aktivisten haben ein ernstes Anliegen. Der junge Staat Kosovo ist arm, jeder zweite Jugendliche hat keine Arbeit, derweil sich eine korrupte Elite schamlos bereichert. Auch dank der internationalen Unterstützung hat der Kosovo ein gewisses Wirtschaftswachstum. Und trotzdem werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. Deshalb hat sich die starke Partei diese politische Elite zum Ziel ihres Spottes gemacht. Sie will den selbsternannten Kaisern die Kleider ausziehen. Das haben viele im Kosovo gern gesehen, sagt Visar Arifai.
I think the thing that made people feel good the most was that
unsere Komödie, unser Spott macht deutlich, dass die seit Jahren regierenden Parteien nicht so mächtig sind, wie sie scheinen. Wir geben sie der Lächerlichkeit preis und zeigen, dass dies ganz normale Menschen sind. Man kann sie sogar absetzen, wenn man will.
And then you can actually, you know, if you have the will, you can, you know, take them down if you want.
Die starke Partei ist der Beweis dafür, dass im Kosovo eine Generation heranwächst, die nicht mehr alles schlucken will.
Sammeln, das ist zurzeit gerade hoch im Kurs. Stichwort Fußballbildli. Die Sammelwut ist ungebrochen. Doch ausgerechnet eines der klassischen Sammlerstücke lockt nur noch wenige, die Briefmarke. Darauf reagiert nun die Post. Sie schließt ihre speziellen Philatelie-Schalter, die es noch in 6 großen Poststellen der Schweiz gibt. Sehr zum Leidwesen der Markensammler, wie der Bericht von Cordin Vinzenz aus der Frau-Münster-Post in Zürich zeigt.
2 Bögen Amethyst-Marke, dann von der Pilz Zenner. Da hätte ich etwa 10 so Bögli gern. Und haben Sie noch Herzchen?
Margit Wittenwieler ist Stammkundin auf der Philatelie-Stelle mit ihren 2 Schaltern in der Frau-Münster-Post und das seit Jahren.
Pro Monat schicke ich etwa 30 Geburtstagskarten.
Und frankiert sie mit ihren Lieblingsmarken, die hier in großen Mengen zu haben sind. Und sie hat auch eine Vorliebe für Poststempel, zum Beispiel sogenannte Letzttagsstempel.
Das ist, wenn in einer Ortschaft Post geschliesst, dann schicken sie dann den Stempel hierher. Er wird schön gereinigt und dann wird der Letzttagsstempel von hier aus noch gemacht. Und das fällt jetzt, weiss nicht, falls weg.
Ja, das fällt hier weg, bestätigt die Post. Die Philatelie-Schalter machen in einer Woche zu. Nicht nur hier in Zürich, auch in Bern, Basel, Lausanne, Lugano und St. Gallen verschwinden sie. Wobei, betont Postsprecher Bernhard Bürki,
man kann nicht von einer Schließung reden, aber wir stellen die Philatelie neu auf in unserem Verkaufsnetz.
Konkret, statt an den speziellen Schaltern gibt es das Briefmarkensortiment nur noch beim Postshop, dort, wo die Post unterdessen eine Vielzahl von Produkten verkauft. Den Stempelservice gibt es dort nicht mehr, der aber war für die Briefmarkensammler zentral. Die
Marke muss unversehrt sein, alle Zacken müssen dran sein, aber man will, dass der Ort und das Datum auf der Marke ist.
Sagt ein anderer Stammkunde hier, Herbert Schwander, Co-Präsident beim Markensammlerverein Helvetia Zürich. Er konnte hier immer die Vereinspost so stempeln lassen, wie das der Philatelist eben will. Von Hand wie früher, nicht von einer Maschine, Ort und Datum gut lesbar, nicht verschmiert. Für solches muss er die Briefe jetzt nach Bern schicken, zum neuen zentralen Stempelservice. Das sei teuer und gehe viel länger, auch wenn Postsprecher Bürki versichert.
Wir geben uns auch Mühe, dass wir das möglichst schnell machen. Also es sollte auch nicht zu einer großen Verzögerung für die Kunden kommen.
Dass die Post den Service für die Markensammler abbaut, hat einen Grund, den auch Philatelist Schwander nicht wegreden kann. Briefmarkensammeln ist aus der Mode gekommen. Viel weniger Leute als früher benutzen diese speziellen Postschalter und immer weniger machen in Herbert Schwanders Verein mit.
Unser Verein hat früher, vor über 30 Jahren, etwa 460 Mitglieder gehabt. Jetzt sind wir noch 40 Mitglieder. Der Jüngste bin, glaube ich, mit 67. Also Sie sehen, es ist ein Altersproblem.
Dabei sammelten die Jungen ja schon, gerade jetzt wieder, wie wild.
Was ist der Unterschied zwischen einer Briefmarke und einem Panini-Bildli? Das Panini-Bildli ist nach der WM nichts mehr wert.
Aber im Zeitalter von E-Mail und SMS würden die Jungen halt weniger mit dem Brief und der schönen Marke drauf konfrontiert. Und die Zeit, wo die private Markensammlung wirklich eine Kapitalanlage gewesen sei, sei halt auch vorbei.
Sammeln macht Spass, aber man darf es nicht unter dem finanziellen Aspekt anschauen. Und das war eben früher der Fall gewesen.
Aber macht sich Schwander selber Mut, in Asien zum Beispiel sei das Markensammeln groß in Mode und vielleicht komme ja auch in der Schweiz wieder mal ein Aufschwung.
Es ist eher eine Hoffnung. Also das muss man zugeben.
Sagt's und verabschiedet sich zum letzten Mal von einer guten Bekannten, der Angestellten hinter dem Philatelie-Schalter in der Zürcher Frau Münsterpost.
Codine Vincenzi. Ja, und wir wechseln gleich ins Museum für Kommunikation in Bern. Im ersten und vierten sind Peter Giesling, unser Korrespondent in Moskau, und USA-Korrespondentin Priscilla Imboden zu Gast. Sie erzählen über ihre Arbeit und ihren Alltag im Tagesgespräch. Nach dem Wichtigsten dieses Mittags in den Schlagzeilen. Pascal Schmitz.
Das Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich hat im Parlament einen schweren Stand. Der Ständerat hatte beschlossen, das Geschäft an den Bundesrat zurückzuweisen und Neuverhandlungen anzustreben. Der Nationalrat hingegen will gar kein Abkommen. Es hat zum Ziel, Doppelbesteuerungen zu vermeiden. Es würde Frankreich aber auch ermöglichen, Erbschaftssteuern zu erheben auf Immobilien in der Schweiz. Der Nationalrat hat die Staatsrechnung 2013 zur Kenntnis genommen. Sie schloss besser ab als geplant mit einem Überschuss von 1,3 Milliarden Franken. Grund sind Mehreinnahmen aus der Verrechnungssteuer. In China will die Regierung Demonstrationen und ein öffentliches Gedenken verhindern. Denn heute vor 25 Jahren fand die Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz statt. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking und in den angrenzenden Straßen patrouillieren tausende Polizisten und paramilitärische Einheiten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.